herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen. Der dreieine Gott und der Sinn des Lebens. Es gibt wohl keine christliche Lehre, die uns so viele Rätsel aufgibt wie die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Geist, drei Personen und doch nur ein Gott. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, vielleicht hilft uns am besten erstmal ein kleiner Witz. Stellen wir uns einen Einbrecher vor. Der schafft es endlich, in ein edles Landhaus am Stadtrand einzubrechen, das er schon lange im Blick hat. Dieses Haus ist voll herrlichster Schätze, Schmuck, Geld und Kunstwerke. Er stopft alles, was er findet, in die mitgebrachten Säcke und Taschen. Aber mittendrin schreckt er auf. War da nicht plötzlich eine Stimme? Jesus sieht dich, hält sich eine Minute, vielleicht auch zwei, ganz ruhig und schaut sich vorsichtig um. Doch er bemerkt nichts, also macht er weiter. Doch kurz darauf hört er erneut die Stimme. Jesus sieht dich. Vorsichtig schaut er sich um, woher die Stimme wohl kommt. Beobachtet ihn da jemand? Und schließlich entdeckt er im Dunkeln einen großen Papagei an der Wand, der offenbar die Quelle der Stimme ist. Erleichtert fängt er an zu lachen und füllt seine Taschen und Säcke weiter. Doch ein drittes Mal spricht der Papagei: Jesus sieht dich. Der Einbrecher ist absolut verärgert und will den Papagei jetzt endlich zum Schweigen bringen. Halt doch endlich dein doofes Maul, du blöder Papagei. Wie heißt du eigentlich? Der Papagei antwortet: Simba. Der Einbrecher bricht in lautes Lachen aus und spricht zu sich selbst: Wer bitteschön gibt denn seinem Papagei den Namen Simba? Unerwartet antwortet der Papagei auf diese Frage: Dieselben Leute, die ihre Bulldogge Jesus nennen. Was lernen wir aus diesem Witz über die Dreieinigkeit? Nun, die Dreieinigkeit hat offenbar allen Überfluss an Reichtum und Herrlichkeit in ihrem Haus und lädt uns auch dazu ein. Während der Vater selbst nicht in Erscheinung tritt, obwohl er der Eigentümer von allem ist, er bleibt im Verborgenen, übernimmt der in einem Vogel Gestalt annehmende Heilige Geist die immanente Stimme Gottes, die den Einbrecher auf Jesus hinweist. Und Jesus, er vollbringt die Erlösung vom Bösen. Natürlich hat diese Analogie in dem Witz ihre Grenzen. Deswegen wollen wir uns jetzt einmal dem zuwenden, wie wir uns die Trinität, die Dreieinigkeit vorstellen können. Warum glauben wir Christen eigentlich an so etwas Kompliziertes und Komplexes? Ist das nicht ein Widerspruch? 1 plus 1 plus 1 ist gleich 1? Kann das stimmen? Das Wort Dreieinigkeit außerdem, wird oft gesagt, kommt ja in der Bibel so gar nicht vor. Ist das alles also einfach frei erfunden? Zum Beispiel auf einem Konzil in Nizäa. Schauen wir doch einfach mal in die Bibel. Da kommt zwar tatsächlich das Wort Dreieinigkeit nicht vor, aber wenn wir uns etliche Verse aus dem Alten und Neuen Testament einmal näher anschauen, dann merken wir, um diese Gottesvorstellung kommt man in der Bibel eigentlich fast nicht herum. Schon gleich im ersten Buch Mose. 1. Mose 1, Verse 1 bis 2. Bei der Schöpfung der Welt. Da heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Nun, auf den ersten Blick wirkt es so, als ob da vor allem Gott ist. Gott, der Ausgangspunkt, der sich Gedanken macht, der plant und dann spricht. Aber dann ist da ja noch der Geist Gottes. Der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt, ja, dieses Wort für schweben im Hebräischen kann auch brüten oder beleben heißen, so wie ein Adler über seinen Eiern brütet, die dann schließlich ausschlüpfen. Das heißt, der Geist ist offenbar irgendwo nochmal verschieden von Gott, dem Schöpfer. Er ist der immanente Teil Gottes, der in der Schöpfung gegenwärtig ist und das Wirken Gottes spürbar macht. Und dann ist da noch das Wort Gottes. Gott spricht, es werde Licht. Und dieses Wort schließlich bewirkt, dass es auch Licht geworden ist. Das Wort, so eine Art Handwerker oder Werkmeister der Schöpfung. Das Wort ist der Ingenieur. Es bewirkt, dass die Schöpfung in die Existenz kommt. Und genau das greift dann der Evangelist Johannes in seinem Evangelium am Anfang auf. Er unterscheidet hier das Wort von dem Gott, der das Wort spricht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Wir haben ja also einerseits eine Identität, Gott war das Wort, aber auf der anderen Seite war das Wort auch bei Gott, eine Beiordnung. Das heißt einerseits Einheit, andererseits Verschiedenheit. Und dann geht es später im Evangelium weiter, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die aus Gott geboren sind. Letztendlich ist auch hier wieder Gott der Ausgangspunkt, der Ursprung, der Anfang von allem. Und das Wort ist das, ohne das nichts geworden ist, wie das Johannesevangelium betont. Das heißt, das Wort ist eine unabhängige Person, die trotzdem eins ist mit Gott, die bei Gott ist und auch Gott ist. Und dieses Wort wiederum erreicht es, dass die Menschen Gott erkennen können, ja, dass die Menschen erlöst werden können. Und dann ist da noch etwas wie die Geburt, neu geboren werden aus Gott, die hier schon angedeutet wird im ersten Kapitel. Und das ist das, was der Heilige Geist bewirkt, wie später im Johannesevangelium deutlich wird. Das heißt, sowohl im Alten Testament am Anfang als auch am Anfang des Johannesevangeliums haben wir gleich diesen Dreiklang von Gott Vater, dem Ursprung, Gott Wort und Gott Geist. Ganz sichtbar wird das Ganze dann bei der Taufe Jesu. Zum Beispiel in Matthäus 3, Verse 16 folgende und in den Parallelstellen in den anderen Evangelien. Da heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch hier begegnen wir wieder drei verschiedenen Personen. Wir begegnen dem Sohn, Jesus Christus, der auf dieser Erde wandelt und anfassbar war und sichtbar war. Er ist Gott, der in der Schöpfung handelt. Er steigt ins Wasser und kommt auch wieder herauf. Und dann ist da aber noch eine andere sichtbare Erscheinung. Der Geist Gottes, der hier nicht als Taube, sondern steht da wie eine Taube, also irgendwas, was aussieht wie eine Taube, herabfährt. Also der Geist Gottes, der die Verbindung zwischen Gottes Transzendenz, seiner diese Welt überschreitenden Realität und unserer sichtbaren Realität herstellt. Der Geist der Verbindung und Gemeinschaft schafft zwischen dem Vater und dem Sohn, der die Einheit bewirkt zwischen beiden. Er verbindet Himmel und Erde. Und dann ist da der Vater. Er ist nicht zu sehen, er ist verborgen im Himmel. Aber er ist der Ausgangspunkt und er spricht die Identität zu. Er spricht Jesus zu, du bist mein geliebter Sohn. Eigentlich spricht er es nicht Jesus zu, sondern eigentlich spricht er es den anderen zu und weist sie auf seinen Sohn hin. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Drei Personen, und doch ein Gott. Und genauso hört auch das Matthäus-Evangelium auf, im Kapitel 28, die letzten Verse, ab Vers 18. Da heißt es, Jesus trat herzu und redete mit seinen Jüngern und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Explizit die trinitarische Formel. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch hier tauchen wieder drei Personen letztendlich auf, drei Personen Gottes. Zum einen sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nun, von wem ist sie ihm denn gegeben? Da bleibt kein Mensch, keine Kraft der Welt übrig, es bleibt nur Gott Vater. Wieder der Ursprung, der Anfang, der alles ins Leben gerufen hat und der auch alles vollenden wird. Er gibt Jesus alle Gewalt, die eigentlich beim Vater liegt und die ist nun übergeben an den Sohn. Und der Sohn empfängt diese Herrschaft und die Macht und delegiert einen Auftrag an alle, die an ihn glauben. Nämlich, sie sollen alle Völker lehren und taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott will also die Gemeinschaft mit dem Menschen. Und Jesus sagt auch zu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nun ist nicht die Person Jesus ständig neben uns. Wir sehen sie nicht, wir spüren sie nicht vielleicht. Aber durch den Heiligen Geist wohnt Jesus in unseren Herzen, wie die Evangelien an anderer Stelle deutlich machen. Also auch hier wieder das Wirken des Vaters, das Wirken des Sohnes und des Geistes. Es ist eine Einheit, dieses Wirken. Und doch sind es drei Personen, die ein Gott sind. Das entdecken wir nicht nur bei den Evangelien und in den Evangelien, sondern auch in den Briefen. Zum Beispiel der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief gleich am Anfang, Petrus, Apostel Jesu Christi. Wie ist der Apostel geworden? Nun, nach der Vorsehung des Vaters. Der Vater, der also plant, die Initiative ergreift und die Identität zuspricht, nach der Vorsehung Gottes des Vaters. Durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam, also der Geist, der in Petrus wirkt und seine Persönlichkeit, seinen Charakter heiligt, verändert, reinmacht, mit der Liebe Gottes füllt und somit verändert im Vergleich zum früheren Charakter. Und es geht weiter zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, damit ist sicherlich einen Bezug zum Kreuzestod Jesu hergestellt. Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und das Blut für uns vergossen hat. Er, der uns erlöst hat und somit gerettet hat. Besprengt mit dem Blut Christi und somit uns gereinigt hat, damit Gottes Gegenwart in uns gegenwärtig sein kann. Denn Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Aber durch Jesus ist die Sünde aus unseren Herzen bereinigt. Und der Geist kann in unseren Herzen Raum nehmen. Wenn man nun sagt, nun gut, das war Petrus, der die Evangelisten kannte. Naja, auch im Korintherbrief des Apostels Paulus finden wir eine solche ähnliche Formel. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein Abschiedsgruß von Paulus, in dem er uns nochmal ganz klar in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes hineinstellt. Die Liebe Gottes, die Agape-Liebe Gottes, das ist die Liebe, die bedingungslos schenkt, die bedingungslos liebt, eine freimütig schenkende Liebe. Gott, der Vater. Dann aber auch Gott, der Sohn, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist der, Gottes geschenkte Liebe sichtbar und spürbar macht. Deswegen die Gnade. Gott, Sohn, ist das Gnadengeschenk des Vaters an uns. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Geist, der immanent ist, der hier wirkt und uns verbindet, sowohl untereinander als auch mit Gott Vater und Gott Sohn. Gottes Geist, die Kraft in unseren Herzen, durch die Gott bei uns ist, wie im Missionsbefehl auch schon zum Ausdruck gebracht wurde. Aber nicht nur Paulus und Petrus, auch Judas schreibt in seinem sehr kurzen Brief, der nur ein Kapitel beinhaltet, über die Dreieinigkeit. Judas, Vers 20. Judas ist der Bruder von Jakobus und damit auch der Halbbruder von Jesus. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Also auch hier wird wieder die Agape-Liebe Gottes erwähnt, diese freischenkende Liebe. Zweitens wird der Sohn genannt, unser Herr Jesus Christus, er, dem wir gehören, er ist unser Herr, ihm ist alles gegeben, aber er ist ein barmherziger Herr. Er hat uns erlöst und er wird wiederkommen und dann endgültig die Erlösung Realität werden lassen, uns frei machen von Schuld, Sünde und Tod. Er schenkt uns ewiges Leben. Und der Geist, in dem wir beten sollen, das ist wieder die Gemeinschaft. Gebet ist ja nichts anderes als die Kommunikation. Die Kommunikation mit dem dreieinigen Gott, die bewirkt wird durch den Geist selbst. Und in dieser Kommunikation sind auch wir Menschen mit Gott verbunden und werden so selbst verbunden miteinander. Also der Geist wieder der, der die Gemeinschaft schafft. Wir sehen also, Vater, Sohn und Geist kommen quer durch die ganze Bibel vor, im Alten Testament, in den Evangelien und in den Briefen. Wir kommen nicht drum rum, dass der Vater Gott ist, dass der Sohn Gott ist und dass der Geist Gott ist. Mit unterschiedlichen Funktionen. Theologen haben das mal versucht, so zusammenzufassen. Vater, Sohn und Geist, das ist eine ewig existierende Liebesbeziehung. Ohne Anfang, ohne Ende, aber eine offene Liebesbeziehung, die offen ist für uns Menschen. Die uns Menschen hineinnehmen möchte in dieses trinitarische Geschehen, Liebesgeschehen. Der Vater ist Gott vor und über uns. Ja, er ist der im Verborgenen, er erschafft uns, er ist der Ausgangspunkt für alles und er erschafft uns mit Freiheit. Er stellt uns auf einen weiten Raum, wir dürfen Ja und Nein sagen, das ist ganz wichtig. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, auch hier heißt es übrigens im Alten Testament, lasst uns Menschen machen, ein interessanter Plural, den wir da schon im Alten Testament finden. Und er stellt uns auf weiten Raum, Ja und Nein zu ihm zu sagen und er spricht uns die Identität zu, Identität als seine Kinder. Gott vor und über uns der Vater, der Sohn, Gott unter uns, also der Gott, der mitten unter uns gelebt hat, der uns zurückholt aus unserer Verlorenheit, der uns rettet. Gott unter uns, bei dem wir uns fallen lassen können, der das Sicherheitsnetz unter unsere Existenz aufspannt. Wenn wir uns retten lassen, dann fallen wir auch in dieses Sicherheitsnetz und werden gerettet. Und dann Gottes Geist, Gott in uns, der Gott, der in uns seine Liebe wirkt, seinen Frieden wirkt, seine Freude wirkt, der in uns die Frucht des Geistes eben wirkt und der uns so verbindet, sowohl mit Gott und seinem Charakter und Wesen, als auch mit den anderen Menschen. Also Vater, Gott vor und über uns, Sohn, Gott unter uns und der Geist, Gott in uns. Ich finde, das ist eine schöne Veranschaulichung. Und trotzdem bleibt die Dreieinigkeit ein Geheimnis. Wie kann es sein, dass ein Gott drei Personen sind? Philosophisch gesehen muss man sagen, Dreieinigkeit, das sind drei Wahrheiten, die alle drei wahr sind, auch wenn sie irgendwo schwer zusammenzubringen sind. Erstens, Gott ist drei Personen. Zweitens, jede Person ist völlig Gott, nicht nur ein Teil von Gott. Und drittens, es gibt nur einen Gott, nicht drei Götter. Das heißt also, diese Gleichung 1 plus 1 plus 1 gleich 1 ist nur dann falsch, wenn ich sage, drei Äpfel sind ein Apfel. Aber wenn ich sage, drei Personen sind ein Gott, dann ist das nur dann falsch, wenn ich mir Gott als eine Person vorstelle. Aber wenn Gott komplexer ist und nicht nur eine Person ist, sondern Gott eben Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist, die Einheit aus drei Personen ist, dann ist diese Gleichung nicht falsch, weil nicht drei gleiche Objekte auf den beiden Seiten der Gleichung entstehen, der mathematischen. Das Ganze wurde in einem wunderschönen Bild ausgedrückt. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn, der Vater ist nicht der Geist und der Sohn ist nicht der Geist. Genauso wenig wie der Geist der Vater oder der Sohn ist. Alle drei sind Gott, aber sie sind verschieden voneinander. Drei Personen, ein Gott. Welche Analogien können uns jetzt helfen, das ein bisschen anschaulicher zu machen? Diese Wahrheit, die uns die Bibel letztendlich vermittelt. Nun, eine bekannte Analogie ist Wasser. Wasser hat die chemische Formel H2O. H2O kann auftreten als flüssiges Wasser, als Eis, gefrorenes, festes Eis und in dampfförmiger Form als Wasserdampf. Nun kann man sagen, flüssiges Wasser ist nicht gleich Eis und Eis ist nicht gleich Dampf und flüssiges Wasser ist auch nicht gleich Wasserdampf. Und doch sind alle drei jeweils H2O. Wasser ist H2O, Eis ist H2O und Dampf ist H2O. Das heißt, das wäre eine logische Analogie. Auch wenn man natürlich sagen muss, H2O ist nicht Personal. Von daher ist es eben nur eine Analogie und hat so ihre Grenzen. Und dann ist es auch so, dass diese drei Personen Gottes eben keine verschiedenen Aggregatzustände Gottes sind. Und trotzdem kann es uns helfen, diese logische Korrelation etwas zu veranschaulichen. Eine andere Veranschaulichung, die spielt mit der Höherdimensionalität Gottes. Ja, kann es nicht sein, dass Gott einfach unser Denken übersteigt, weil er einfach höherdimensional ist? Stellen wir uns doch einfach mal vor, wir Menschen wären zweidimensional und Gott ist dreidimensional und er will sich uns mitteilen. Nun stellen wir uns vor, Gott ist vergleichbar mit einer Schraubenzieherspitze, also so ein Schraubendreher, so ein Schlitzschraubenzieher, ja? Und wir machen die Spitze ab von dem Schraubendreher und schauen uns jetzt nur die Spitze an. Und jetzt nehmen wir eine Taschenlampe und lassen Licht in die zweidimensionale Ebene der Menschheit fallen. Wie offenbart sich diese dreidimensionale Schraubendreherspitze nun den Menschen? Nun, wenn ich das Licht von oben oder von unten auf diese Schraubendreherspitze fallen lasse, dann ist der Schatten, der sich in der zweidimensionalen Welt der Menschen offenbart, ein Kreis. Und somit würden die Menschen sagen, aha, eindeutig, Gott ist ein Kreis. Nun dreht sich aber die Schraubenzieherspitze und das Licht fällt von der Seite auf diese Schraubendreherspitze. Und auf einmal verwandelt sich der Schatten dieser Schraubendreherspitze in ein Viereck, in ein Quadrat oder Rechteck, je nachdem, wie genau das Licht einfällt. Und auf einmal sagen die Menschen, das gibt's doch gar nicht. Erst sagt Gott, er ist ein Kreis und jetzt sagt er uns, er ist ein Rechteck oder ein Viereck. Das passt doch nicht zusammen, das ist doch ein Widerspruch in sich. Aber die Schraubendreherspitze dreht sich jetzt wieder um 90 Grad, um die eigene Achse. Und das Licht scheint wieder in einem anderen Winkel auf die Schraubendreherspitze. Und auf einmal erscheint Gott als ein Dreieck. Ja, die Spitze vorne wird zur oberen Spitze des Dreiecks und die Unterkante der Schraubendreherspitze wird zur Basis des Dreiecks. Und erneut wird der Widerspruch weiter zugespitzt. Kreis, Viereck und Dreieck, das kann doch nicht das gleiche Wesen sein. Niemals, sagen die zweidimensionalen Wesen. Und doch, wenn sie eines Tages die Chance haben sollten, in die dritte Dimension einzutauchen und dreidimensional zu werden, dann werden sie begreifen, dass es ein und dasselbe Objekt ist, das hier seinen Schatten wirft, nämlich diese Schraubendreherspitze. Ich finde, dieses Gleichnis zeigt ganz gut, dass manchmal einfach unsere Beschränktheit in unserem Wahrnehmen vielleicht die Ursache sein könnte, dass wir nicht alles hundertprozentig verstehen können, was Gott von sich offenbart. Etwas einfacher ist vielleicht wieder diese Analogie aus der Musik. In einem Kanon singen mehrere Stimmen dieselbe Melodie. Das heißt, jede Stimme, die ich frage, sagt, ich singe diese Melodie und das ist immer die gleiche. Nur, dass sie eben versetzt gesungen wird und somit in verschiedenen Stimmen. Also drei Stimmen, aber ein und dieselbe Melodie. Drei Personen, ein und derselbe Gott. Auch eine nette Analogie, wenn auch wieder eine unpersonale. Nun, im personalen Bereich ist die beste Analogie vielleicht die einer Familie. Was ist eine Familie? Eine Familie sind Vater, Mutter und Kind oder Kinder. Alle Personen sind für sich genommen unterschiedliche Personen und doch ist die Familie erst eins, wenn alle drei da sind. Natürlich muss man jetzt wieder sagen, die Einheit, die Vater, Sohn und Geist sind, unterscheidet sich sicherlich wesensmäßig von der Einheit, die Vater, Mutter und Kind so typischerweise in der Realität widerspiegeln. Aber das ist ein anderes Thema. Aber auch wenn man eine einzige Person nimmt, kann man bereits einen Hauch von Trinität vielleicht zu spüren bekommen. Nämlich dann, wenn ich sage, ich denke über mich nach. Ich mache mir Gedanken über mich selbst. Dann bin ich einerseits das Subjekt, also der Handelnde, den ich denke. Das würde dem Vater entsprechen. Ich denke über mich nach. Ich bin also auch gleichzeitig Objekt. Das heißt, das, was Gott tut, das Wort, das Gott spricht, das wäre dann sozusagen Gott, der Sohn. Ich denke über mich nach. Und ich denke, der Vorgang in meinem Bewusstsein, das, was geschieht, was die Verbindung zwischen Subjekt und Objekt darstellt, das Denken, das wäre dann sozusagen Gottgeist. Ich gebe zu, auch diese Analogie widerspiegelt natürlich wiederum nicht den personalen Charakter Gottes, aber es zeigt, dass ich als eine Person trotzdem unterschiedliche Perspektiven in mir vereinigen kann. Und so kann ein Gott vielleicht auch drei Personen sein. Und in der Physik gibt es noch eine ganz spannende Analogie, nämlich wenn man sich ein Proton anschaut, das ist einer der wichtigsten Bestandteile des Atomkerns und genauso auch das Neutron. Sowohl das Proton als auch das Neutron, ohne die es uns gar nicht gäbe, da gäbe es keine Atome und keine Moleküle. Beide kann man wiederum herausfinden durch physikalische Experimente, bestehen aus einfacheren Elementarteilchen, den sogenannten Quarks. Und diese Quarks, die hängen ganz eng zusammen und interessanterweise sind sowohl die Protonen als auch die Neutronen aus jeweils drei Quarks aufgebaut. Unterschiedliche Quarks, die man unterscheiden kann, aber die man nicht voneinander trennen kann. Sobald man ein Quark aus dem Proton rausziehen will, muss man so viel Energie aufwenden, dass diese Energie, die dabei nötig ist, schon wieder ausreicht, um ein neues Quark entstehen zu lassen, sodass das Proton erhalten bleibt und erneut aus drei Quarks besteht. Quarks gibt es nie alleine. Sie sind also eine feste Einheit. Drei Quarks, eine Einheit im Proton oder im Neutron. Auch das kann uns vielleicht veranschaulichen, dass die Basis der materiellen Welt sogar ein Stück weit widerspiegelt, was die Basis der Welt insgesamt ist. Nämlich Vater, Sohn und Geist, untrennbare Einheit, ein Gott. Drei Wahrheiten, Gott ist drei Personen. Jede Person ist völlig Gott, nicht nur ein Teil von Gott. Und drittens, es gibt nur einen Gott, nicht drei verschiedene Götter. Diese Götter sind und bleiben eins. Es gibt Analogien, mit denen man das veranschaulichen kann. Diese Analogien sind nicht perfekt und trotzdem helfen sie mir, mir das vorzustellen, wer Gott ist und dass die Dreieinigkeit auf keinen Fall ein logischer Selbstwiderspruch ist, sondern durchaus denkbar ist. Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.